mich angefangen vorbereiten auf die Predigt, ist die erste Frage, die mich bewegt hat, war, wie viele Wunder finden wir eigentlich in der Bibel? Hast du dir schon mal gefragt, wie viele Wunder hat es in diesem Buch? Und die ganz mutig sind, dürfen lauthals eine Schätzung abgeben und einfach reinrufen. Was habt ihr das Gefühl, wie viele Wunder finden wir in diesem Buch? Habe ich halbmutig gehört? 450? 6'000? Wer toppt 6'000? Ich habe gedacht, es gibt sicher massenhaft Wunderzähler da draußen. Also wenn ich in Google eingebe, Anzahl Wunder in der Bibel, wird mir sicher Google hunderte Suchtreffer auswerfen, wo Leute Listen zusammengestellt haben mit all den Wundern der Bibel. Und ich bin sehr ernüchtert worden, ich habe keine einzige Liste gefunden. Ich habe nicht einmal eine Zahl gefunden, wie viele Wunder es in der Bibel gibt. Ich habe schon Listen gefunden, die wichtigsten Wunder vom AT, die wichtigsten Wunder von Jesus, die Wunder, die Apostel gewirkt haben, aber keine gesamthafte Liste. Ich denke, Benni, du bist ja nicht blöd, du machst dir einfach selber eine Liste. Bin angeguckt, habe die verschiedenen Teillisten, die ich gefunden habe, zusammengetragen, zusammengestellt, bin selber nachgeforscht, habe die Evangelien durchgeblättert, verglichen, habe im Alten Testament durchgeblättert, die Wunder ergänzt und habe meine eigene Liste bekommen. Aktuell bin ich bei meiner Liste bei 140 Wunder. Enttäuschend, oder? Aber ich muss euch gerade vorwegnehmen, es gibt zwei Sachen, die ich euch dazu sagen muss. Es sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens, es scheint so, als gäbe es in der Bibel Wunderperioden. 4 Stück, wenn wir die erste dazu erzählen, die Schöpfung. Die ersten Wunder, die wir in der Bibel lesen. Und nachher haben wir durch den Mose eine Häufung von Wunder, wo Gott das Volk Israel rausführt aus Ägypten und ins verheißene Land. Und dann über Jahrhunderte praktisch nichts mehr. Und mit dem Elia und dem Elisa in der Königszeit wieder ganz viel Wunder. Und dann bis zum Messias kein Wunder mehr. Und dann unter Jesus und nachher mit den Aposteln verläuft sich dann langsam wieder. Das sind so die 3 Wunderepochen, wo Menschen gewirkt haben oder Gott durch Menschen gewirkt hat und die Schöpfung noch ganz am Anfang. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, wäre sehr spannend, auf das einzugehen, warum gibt es so Wunderepochen, ist nicht das Thema von heute Morgen. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, es gibt 2 gravierende Probleme für so eine Liste. Es gibt 2 gravierende Probleme für meine Liste von diesen 140 Wundern. Das erste Problem ist, wie zählt man Wunder eigentlich richtig? Ihr habt gesehen, die Schöpfung. Wie zählt man die Schöpfung richtig? Ich habe sie als 1 Wunder gezählt. Aber eigentlich könnte man auch jeden Schöpfungstag zählen. Dann sind es 6 Wunder. Also sind wir bei 145. Eigentlich könnte man jedes Tier einzeln zählen, habe ich schon gehört. Oder das Landtier, das Wassertier, das Lufttier, der Mensch. Ja, muss man jetzt Adam und Eva separat zählen. Also ihr merkt, es wird schwierig. Wenn steht, Jesus hat in der Ortschaft alle geheilt, ja, wie viele sind alle gewesen? Ist das jetzt 1 Wunder? Oder sind das 5 Wunder gewesen oder 20 Wunder? Ist es 1000? Ja, je nachdem, wo er gewesen ist. Also ihr seht, es macht es schwierig, die Wunder zu zählen. Dann kommt eine zweite Herausforderung. Wann ist ein Wunder eigentlich ein Wunder? Wenn wir lesen, dass da eine Frau ist, jahrelang unfruchtbar und im hohen Alter kommt sie noch als Kind über. Zara vom Abraham. Ist das ein Wunder? Wir lesen, wie Gott Engel schickt, wo Menschen begegnet und die Menschen sehen Engel. Ist das ein Wunder? Wir sehen Israel, wo in eine Schlacht zieht und die Schlacht gönnt. Ist das ein Wunder? Und wenn ja, ab wann ist es ein Wunder? Es gibt Schlachten, die Israel geführt hat, wo man sagt, ist es ein Wunder? Gideon. Weiß ich nicht, ob ich ihn auf meiner Liste habe. Müsste ich noch nachschauen. Es gibt andere Schlachten, die Israel geführt hat, wo ich muss sagen, sorry, aber das war im Rahmen des Normalen, dass sie die gewonnen haben. Es ist gar nicht so einfach zu zählen, wie viele Wunder es in der Bibel sind. Und darum kann ich euch eins garantieren, die Zahl, die ich hier lese, die stimmt nicht. Die richtige Antwort, wie viele Wunder haben wir in der Bibel? Alle. Alle, die in der Bibel sind, die haben wir da drin, aber versuchen es nicht an einer Zahl festzumachen. Ich glaube, die Frage, wann ist ein Wunder eigentlich ein Wunder, das ist eine sehr relevante Frage. Und mit der wollen wir uns als erstes auseinandersetzen, wenn wir heute nochmal über Wunder nachdenken. Wir haben vor einer Woche mit dem Jonas schon über das erste Wunder von Jesus, man geht davon aus, dass das erste Wunder ist, von Jesus nachdenkt an der Hochzeit zu Kana, wo er Wasser zu Wein gemacht hat. Der Jonas als sein Jünger hat das nachgestellt und hat es auch geschafft, Wasser zu Wein zu machen. Hat zumindest nach einem komischen Punsch den Wein ausgesehen. Aber selbst das Wunder, wo ja wirklich ein Wunder ist, so wie es uns die Bibel beschrieben hat, ist von vielen Leuten gar nicht als Wunder wahrgenommen worden. Der Chefkoch dort, oder der Küche, oder wer das auch immer war, der hat nicht verstanden, dass das ein Wunder ist. Wenn ist ein Wunder ein Wunder? Anschließend an der Predigt von Jonas haben wir Zeugnisteil gehabt, wo verschiedene Leute von euch erzählt haben, was sie als Wunder erlebt haben. Und spätestens dort ist uns klar geworden, Wunder sind so etwas von subjektiv. Da erleben Leute Sachen und das ist für sie so ein klares Wunder und jemand anderer hockt da und denkt, was bitte ist da draus Wunder? Das ist doch völlig normal. Und das ist so ein bisschen die Spannung, wo wir drinstehen, wenn wir über Wunder reden. Wunder haben eine sehr subjektive Komponente. Und es ist tatsächlich so, dass es keine allgemein anerkannte Definition für Wunder gibt. Es gibt verschiedene Leute, die definiert haben, was ein Wunder ist. Es gibt eine römisch-katholische Definition von Wunder. An dem werden Wunder gemessen, ob es ein offizielles Wunder ist oder nicht. Vom Sprachgebrauch her ist ein Wunder ein Ereignis, das nicht zu meinem Erfahrungshorizont passt. Das deckt sich mit dem, was Michael vorhin erzählt hat. Für die Frau, das war nicht ihr Erfahrungshorizont. Ein Wunder, ein Ereignis, das sich nicht mit meinem Erfahrungshorizont oder auch nicht mit dem, was ich weiss, von den Naturwissenschaften deckt. Es bedeutet eine Erfahrung, die ich in meinem Alltag mache, die ich mir nie vorstellen konnte, weil das allem widerspricht, was ich bisher erlebt habe. Das bedeutet, ein Wunder muss nicht immer eine Situation sein, die es aussieht, als würde Gott Naturgesetze durchbrechen. Kommt uns ein Wunder in den Sinn, wo Jesus das Naturgesetz durchbrochen hat oder wo Gott das Naturgesetz durchbrochen hat? Jesus, der auf dem Wasser gelaufen ist. Das ist nach Naturgesetz und unserer Erfahrung nicht möglich. Auch wenn es ein ganz cooles YouTube-Video gibt, wo einer auf dem Wasser läuft, das müsst ihr euch mal antun. Aber grundsätzlich kann ein Mensch nicht auf Wasser laufen. Es gibt aber auch andere Wunder, wo die Ereignisse durchaus im Rahmen der normalen Naturgesetze erklärbar sind. Wo die Bibel selber sogar so erklärt. Der Durchzug durchs Rote Meer der Israeliten. Wisst ihr, was die Bibel dort schreibt dazu? 2. Mose 14, Vers 21. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Gott nutzt natürliche Gesetzmäßigkeiten, der starke Ostwind, um ein Wunder zu tun. Wunder können passieren, indem Naturgesetze nicht durchbrochen werden, aber sie passieren genau zur richtigen Zeit. Ein Auto, das in eine Strassenlaterne fährt, das ist kein Wunder, das ist ein Unfall. Ein Mensch, der auf dem Trottoir läuft, ist auch kein Zufall, obwohl es heute immer weniger passiert. Aber ein Mensch, der auf dem Trottoir läuft und ein Auto kommt, fährt genau auf den Mensch zu und wird gestoppt von dieser Strassenlaterne, das ist meiner Meinung nach wiederum ein Wunder. Versteht ihr, was ich meine? Normale Ereignisse, die genau zum richtigen Zeitpunkt passieren, dass etwas eintritt, was nicht normal ist, dann kommt der Charakter von einem Wunder rüber. Und darum finde ich die Definition, die Duden macht von Wunder, finde ich gar nicht schlecht, weil es behaltet das subjektive Element von einem Wunder, aber es tut es nicht überbewerten. Wunder. Außergewöhnliches, den Naturgesetzen oder aller Erfahrung widersprechendes und deshalb der unmittelbaren Einwirkung einer göttlichen Macht oder übernatürlichen Kräften zugeschriebenes Geschehen. Ereignis, das Staunen erregt. Und ich denke, mit dieser Grundlage, mit dieser Definition können wir so weit schaffen, wenn wir heute eingehender über Wunder nachdenken. Eine zweite Frage, die ich darauf eingehen möchte, ist die, wozu eigentlich Wunder? Ich glaube nämlich nicht, dass Wunder zufällig passieren, ohne Sinn und Zweck. Es gibt einen Grund, warum Gott Zeichen und Wunder gewirkt hat. Und das wäre meine nächste Frage euch, wenn ihr an all die Wunder von der Bibel denkt. Was hat Gott mit dem bezwecken? Warum hat Gott Wunder da? Ich glaube, was wir mal klarstellen können, ein Wunder erregt Aufmerksamkeit. Ohne Zweifel. Und das stelle ich mal als Behauptung in den Raum, Gott hat Aufmerksamkeit erregen. Weil sonst hat er andere Wege und Mittel gefunden. Nehmen wir wieder den Auszug vom Volk Israel aus Ägypten. Wenn Gott keine Aufmerksamkeit hat wollen erregen, hätte er sich vielleicht folgenden Weg können ausdenken. Der Pharao, der Israel unterdrückt, der stirbt. Es kommt ein neuer Pharao gemacht. Das ist zufälligerweise ein Jugendfreund von Mose. Sie verstehen sich super. Es wird alles immer besser. Und am Schluss sagt er, hey, ist doch kein Problem. Die Pyramiden sind fertig gebaut. Ihr dürft jetzt gehen auf Israel. Völlig unspektakulär. Für die Israeliten vielleicht immer noch eine Art des Wunder, aber längst nicht das, was wir heute überliefert haben in der Bibel. Jesus, der Wunder gewirkt hat, der die Leute geheilt hat, er konnte medizinische Ausbildung machen, hätte irgendwelche Salben und Tinkturen verabreicht und wäre ein guter Arzt gewesen und hat die Leute durch das geheilt, hat viel weniger Aufsehen erregt. Aber nein, Gott hat einen anderen Weg gewählt, weil er wollte Aufmerksamkeit erregen. Darum hat er die Wunder gewirkt. Und ich wollte nochmal kurz durch die Geschichte von diesen drei Epochen gehen, wo uns noch ein bisschen mehr zeigen, was Gott mit dem bewirken wollte. Fangen wir wieder an beim Auszug aus Ägypten. Die 10 Plagen, die Teilung vom Schilfmeer, die Wolken und Feuersäule, die vorausgegangen ist, Manna und Wachteln in der Wüste, Durchzug durch den Jordan, diese 40 Jahre Wüste sind die Kleider nicht kaputt gegangen von den Israeliten. Ein mega Boden von Wunder, die wir haben von dieser Geschichte von Israel. Warum hat Gott das gemacht? Weil er seinem Volk offenbaren wollte, wer er ist, was er kann. Dass ihm etwas liegt, das im Volk. Und nicht nur dem Volk Israel, sondern auch den umliegenden Völkern hat er das zeigen. Und ihr müsst euch mal achten, wenn ihr im Alten Testament leset, immer und immer wieder kommt das als Begründung. Folg mir nachher, weil ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Israel wird immer wieder an die Wunder zurückerinnert. Obwohl sie nach über hunderten von Jahren kein Wunder mehr erlebt haben, ist das die Grundlage von ihrem Glauben geworden. Der Gott, der Wunder tut. Und wenn wir im 2. Mose 2, Vers 20, den Anfang der 10 Gebote lesen, begründet Gott die 10 Gebote so. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt habe. Und jeder Israelit, der das liest, denkt automatisch an die Wunder. Er hat uns nicht einfach nur aus Ägypten geführt, sondern hat gewaltige Wunder da und sich offenbart. Und ja, dem Gott will ich nachfolgen. Die Botschaft an Israel war, erinnere dich immer wieder an die Wunder. Wunder sind eine Selbstoffenbarung von Gott und durch das eine Grundlage für die Gottesverehrung, die er sich wünscht von seinem Volk. Es ist ein paar Jahrhunderte gegangen, dann kommen wir zu Elia. Der Elia hat in einer Zeit gelebt, die bitter war. Warum bitter? Weil das Volk Israel trotz all diesen Wunder, die Gott da hat, dem Gott nicht mehr nachgefolgt ist. Und es kommt zu dem Showdown am Berg Karmel. Viele von uns kennen die Geschichte, wo der Elia gegen Balspriester antritt. Sie haben zwei Opfer parat gemacht. Balspriester beten stundenlang, ritzen sich und es passiert nichts. Baal entzündet das Opfer nicht selber. Und dann kommt der Elia, sagt, gießt noch ein Wasser drüber und noch mehr Wasser, das muss tropfnass sein. Er betet und wisst ihr, was er dem Volk sagt, bevor er anfängt? 1. Könige 18, zu den Balspriester sagt er, und ihr ruft den Namen eures Gottes an, ich aber will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach, das ist recht. Das ist der Sinn dahinter gewesen, dass sich Gott offenbart, der wahre Gott. Die, die Geschichte kennen, wissen, was passiert ist. Nach dem Gebet von Elia kommt Feuer vom Himmel, frisst das Opfer, frisst das Holz, frisst das Stein, frisst alles Wasser, das noch um den Altar herum war, im Wassergraben. Ein riesiges Wunder und Gott offenbart sich und sagt, ich bin der wahre Gott. Ich habe damals schon Wunder getan und ich tue es heute noch. Der Baal kann überhaupt nicht. Ich bin Gott. Wunder, eine Selbstoffenbarung von Gott und sie sollen eine Grundlage sein für die Anbetung, für die Verehrung vom wahren Gott, vom Volk Israel. Dann kommen wieder ein paar Jahrhunderte, wo nicht viel passiert und dann kommt Jesus. Jesus, der Wunder tut, der das ganze Volk in Erstaunen versetzt. In Matthäus 9 zum Beispiel lesen wir, wie das Volk sagt, so etwas, was du tust, hat es noch nie gegeben in Israel. Da ist etwas Neues, da ist etwas Spezielles. Warum hat Jesus solche Wunder da? Damit er als Messias erkannt wird. Die Wunder, die Jesus da hat, sind Beglaubigung dafür, dass sein Anspruch, der Messias zu sein, Gottes Sohn zu sein, nicht falsch ist. Es gibt die Begebenheit, wo Johannes der Täufer Jünger schickt. Er ist gefangen, er hat eine schwache Stunde im Glauben, schickt Jünger zu Jesus und fragt ihn, Jesus, bist du der, wo wir auf ihn warten? Und wisst ihr, was die Antwort von Jesus ist? Lukas 7, 22 bis 23. Geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören auf und Taube hören. Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Jesus begründet seine Antwort mit diesen Wundern, die passieren. Das hätte er nicht machen können, wenn das alltäglich gewesen wäre. Sondern die Wunder sind begründet dafür gewesen, zu zeigen oder ausdeutsch zu zeigen, ja Johannes, ich bin ein, schau doch, was passiert. Die Zeichen beglaubigen meine Kraft und meinen Anspruch, den Messias zu sein. Offenbarung vom Messias, ein weiterer Zweck von diesen Wundern. Im Neuen Testament werden Wunder oft zusammen mit dem Wort Zeichen gebraucht. Zeichen und Wunder. Wunder sind nie existiert um seiner selbst willen, sondern Wunder sind ein Zeichen, ein Fingerzeig auf etwas, oder besser gesagt auf jemanden. Ein Fingerzeig auf Gott. Sie sollen Glauben wecken, sie sollen Glauben vertiefen, sie sollen Vertrauen stärken. Das ist der Sinn und Zweck von Wunder. Jetzt haben wir einfach ein Problem mit diesen Wundern. Das ist vielleicht noch vom Johannes, einfach der Abschluss von seinem Evangelium, wo er das nochmal betont und sagt, hey, noch viele andere Zeichen sind da geworden. Und die Zeichen, die in diesem Buch geschrieben sind, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Der Christus, Messias, das griechische Wort, Jesus ist der Messias. Darum sind die Wunder passiert und festgehalten worden. Aufmerksamkeit erregen, Selbstoffenbarung Gottes, Grundlage der Gottesverehrung, Offenbarung vom Messias. Das Problem ist, wenn wir in die Geschichte schauen, haben die Wunder selten das bewirkt. Es ist traurig, aber wahr, die Wunder haben das in der Regel nicht bewirkt in der grossen Masse. Einzelne ja, es hat Leute angesprochen, herausgefordert, bewegt, in den Lobpreis gebracht, aber im Grundsatz hat das nicht funktioniert. Das ist das Krasse daran. Wunder haben nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Gehen wir es kurz durch, fangen wir wieder an. Auszug aus Ägypten. Versetzen wir uns in die Lage von diesen Israeliten. Wenn ihr das erlebt hättet, die 10 Plagen, Durchzug durchs Schilfmeer, die Wolken und Feuersäulen, alles andere als normal. Und was macht das Volk Israel? Kaum ist der Mose 40 Tage weg, machen sie ein goldiges Kalb und beten das an. Und so ist die ganze Wüstenwanderung durchgegangen. Immer wieder hat das Volk gemurrt und gejammert und hat gesagt, wir würden lieber zurück auf Ägypten, zu den Fleischtöpfen, und dann wüssten wir wenigstens, warum wir sterben, und jetzt vergammeln wir da irgendwo in der Wüste. Haben nicht ins verheißene Land einziehen. Das Volk Israel ist immer wieder von dem Gott weggekommen. Die Wunder haben offensichtlich den Glauben nicht gewirkt. Sie sind ins verheißene Land irgendwann dann doch eingezogen. Sie haben sich kurzfristig entschieden, dem Gott nachzufolgen. Und es ist nicht lang gegangen, keine 100 Jahre, und sie sind von dem Gott wieder abgefallen. Sie sind irgendwelchen Göttern nachgefolgt, die nie ein Wunder da haben. Und trotzdem wollten sie anderen Göttern nachfolgen. Ein paar hundert Jahre später kommt Elia in die Missstände rein und will sagen, hey, jetzt folgen wir dem wahren Gott nach. Und es passiert das grosse Wunder am Karmel. Was hat es ausgelöst? Nichts. Es hat nichts ausgelöst. Die Leute haben gejubelt. Jawohl, das ist der wahre Gott. Was ist passiert? Elia musste um sein Leben fürchten, musste abhauen. Isabel und Ahas, wie er geheißen hat, der König, sind nicht umgekehrt. Und längerfristig sehen wir null Konsequenzen. Ich habe früher immer das Gefühl gehabt, Gott, offenbar dich doch mal so wie damals bei Elia. Dann würden meine Freunde glauben, dann würde die Schweiz glauben. Heute bin ich überzeugt, niemand würde glauben. Doch, niemand ist übertrieben. Wenige würden vielleicht glauben. Aber es würde das Gleiche passieren wie damals. Man würde die Wunder wegrationalisieren, man würde die Augen verschliessen davon und man würde Elia zum Tod verurteilen, weil er Balspriester umgebracht hat. Es würde das Gleiche passieren wie damals. Wo der Mensch nicht will glauben, nicht offen ist für Glauben, glaubt er auch nicht und wenn sich Gott noch so mächtig offenbart. Und genau das Gleiche haben wir nachher wieder bei Jesus. Es hat sich eins zu eins wiederholt. Jesus, der so viele Wunder da hat, Leute geheilt hat, damit er zeigen wollte, wer er ist, was Gott für ein Herz hat. Dass er für unsere Gesundheit, für unsere geistliche Gesundheit da ist und etwas in die Ordnung tun will. Uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Matthäus 12 ist so eine prägnante Begebenheit. Matthäus 12 lesen wir davon, wie Jesus den Dämon austreibt. Die Pharisäer kommen das mit über. Und was machen sie? Sie fangen eine Diskussion an mit Jesus, ein Streitgespräch, weil sie sagen, du machst es aus der Macht vom Teufel. Und Jesus diskutiert mit ihnen, respektive er zeigt ihnen ganz klar aus, wie blöd das Argument ist und sagt, die einzige Begründung für mein Wunder ist, dass ich es aus Gottes Macht tue. Und wisst ihr, was die Antwort der Pharisäer ist? Matthäus 12, 38, für die, die mitlesen wollen. Da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen, Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Das ist doch schizophren. Der Jesus, den sie schon x Wunder gesehen und gehört haben, wo jetzt gerade einen Dämon austrieben hat und sie überführt hat, dass sie das falsch eingeordnet haben. Und dann sagen sie, ja gut, dann beweis doch, mach doch ein Wunder. Jesus gibt eine harte Antwort auf das aber, verständlich. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus sagt ihnen, schaut, ihr wollt gar nicht glauben. Und darum gebe ich euch gar kein Zeichen mehr. Ihr werdet kein Zeichen bekommen. Er hat natürlich noch viele Wunder da nachher, aber für sie ist es gar kein Zeichen gewesen. Aber er sagt, ein Zeichen wird er euch geben und weist auf seinen Tod und seine Auferstehung an. Und wisst ihr, wie das Zeichen gewertet worden ist? Anstatt dass der Pharisäer Bauchletz gestaunet hätte, dann hätte er sagen wow, der Jesus ist wirklich auferstanden. Versuchen sie, das Ganze zu vertuschen. Sie bestechen die Wachen, damit sie erzählen, Jesus hat die Jünger haben den Leichnam von Jesus geklaut. Sie wollen das Wunder nicht wahrhaben. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wozu Wunder? Das ist der Sinn von Wunder. Aber wenn Menschen nicht wollen an Wunder glauben, die Wunder nicht wollen wahrhaben, dann werden sie wegdiskutiert, dann werden die Augen davor verschlossen, dann werden sie verleugnet, damit das nicht passieren kann. Wunder sind Zeichen, die auf Gott anweisen und unseren Glauben stärken sollten. Und ich glaube, ja, das passiert auch. Bei den wenigen Leuten, die an Gott glauben, passiert das. Wenn ich das in der Bibel lese, was Gott da hat, das stärkt und ermutigt meinen Glauben. Aber der Großteil der Leute verschließt die Augen davor, weil sie es nicht wahrhaben. Wo der Mensch nicht offen ist für den Glauben, grundsätzlich, bewirken auch Wunder kein Glauben. Es wird nichts ändern an ihrem Leben. Und das bringt mich zur Frage, ja, Wunder heute. Wunder heute, sage ich, das ganze Spektrum, passieren denn heute noch Wunder? Und wie sollen wir mit Wunder umgehen? Wie können wir die einordnen? Was bezweckt Wunder heute? Mit dem habe ich die Antwort schon gegeben, ja, es passieren noch Wunder heute. Wir erleben noch Wunder in dieser Welt. Und ich glaube, wir müssen mit genau den gleichen Voraussetzungen an Wunder herangehen. Auch heute noch wollen Wunder das Gleiche bewirken in unserem Leben. Eine Ermutigung für unser Glaubensleben, wenn wir sehen, wie Gott wirkt im Alltag, eingreift und handelt. Die Wunder offenbaren Gottes Existenz und sein Interesse an seinem Volk. Ja, die Wunder beweisen Gottes Existenz und sein Interesse an allen Menschen. Nur haben wir Menschen heute genauso einen schwierigen Umgang mit Wunder wie die Leute damals. Ich glaube, es zeigt sich in 2 Extremen, wie Menschen, auch Christen, mit Wunder umgehen. 2 Extreme, das erste Extrem, Wunder existieren nicht. es gibt kein Wunder. Das ist das, was wir vorher schon recht stark gesehen haben. Wie zeigt sich das heute? Alle biblischen Wunder sind nur Mythen. Das ist nie passiert. Also auch die biblischen Wunder werden wegdiskutiert, ausgehebelt, das ist nicht ursprünglich, das ist nicht so passiert. Oder sie werden unspektakulär ausgelegt. Zwei Beispiele, wie das passiert. Speisung von der 5000, das ist nicht ein Vermehrungswunder gewesen, sondern das Wunder hat eigentlich darin bestanden, dass Jesus mit seiner genialen Verkündigung die Leute dazu gebracht hat, zu teilen. Die Leute hatten alle Vorräte dabei, aber die waren egoistisch, die wollten nicht teilen. Aber die Botschaft von Jesus hat sie so berührt, die haben ihre Herzen und ihre Vorratstaschen geöffnet und haben so gut geteilt, dass am Schluss 12 Körper vorig geblieben sind. Ist das nicht ein Wunder von der Verkündigung Jesu? So wird es uminterpretiert und nimmt das Wunder weg, was eigentlich war. Was hat Gott wirklich mit dem Wunder zeigen? Was hat Jesus mit dem Wunder zeigen? Dass er Bedürfnis von den Menschen sieht, dass ihn das nicht kalt lässt, dass die Leute da Hunger leiden, wenn sie kein Essen bekommen. Und darum hat er ihnen Nahrung gegeben und bewiesen, ich kann euch versorgen. Das ist eine Ermutigung bis heute, dass wir wissen, Jesus sorgt für uns. Er versorgt uns. Und es gibt noch tiefere geistliche Komponenten. Ein Tag nach dem Wunder, im Johannesevangelium lesen wir das, wo Jesus die Jünger sagt, ich bin das Brot vom Leben. Ich habe nicht nur die materielle Versorgung vor Augen, sondern in erster Linie geht es mir darum, dass ihr geistlich gestärkt werdet. Wer zu mir kommt, der findet das Brot vom Leben und wirkliche, wahre Nahrung. Das ist der Sinn hinter dem Wunder. Gott hat sich offenbart und will Glauben stärken und herbeiführen. Das Gleiche bei Tod und Auferstehung von Jesus, das ist, glaube ich, mehr oder weniger bekannt. Jesus ist natürlich nicht leiblich auferstanden. Er ist verwest im Grab, wie jeden anderen Leichnam. Aber er ist in der Verkündigung auferstanden. Man redet heute noch von Jesus. Jesus lebt, weil man noch von ihm erzählt und seine Wertvorstellungen weitergibt. Das ist die Auferstehung. Blödsinn. Der Sinn, warum Jesus auferstanden ist, ist zum Beweisen, dass er Herr über Leben und Tod ist. Und dass er wirklich ein Leben geben kann. Und das stärkt und ermutigt unseren Glauben, weil wir wissen, wir werden genauso mit ihm auferstehen. Der Paulus sagt im Korintherbrief, wenn Jesus nicht auferstanden ist, sind wir die armseligsten Leute auf dieser Welt. Wenn wir glauben etwas, Halleluja, dann glauben wir etwas, was nicht wahr ist. Dann würden wir dem ganzen Glauben gescheiter abschwören. Aber weil Jesus auferstanden ist, haben wir die Hoffnung und die Ermutigung im Glauben und dürfen darauf vertrauen, auch wenn wir sterben, wir werden leben in Jesus, wenn wir auferstehen. Und natürlich auch Wunder heute werden wegdiskutiert. Das ist Zufall, das ist Hochstapelei, das ist Manipulation. Klammern auf, ist nicht ganz falsch. Ich glaube, es hat viele Hochstapler und manipulative Wunder gegeben, angebliche, und die gehen auf uns zurück heute. Weil da einfach auch falsche Sachen betrieben worden sind. Das zweite Extrem, wo ich glaube, dass wir reingehen, und das sind dann mehrheitlich Christen, die da reingehen, ist das Thema Wundergläubigkeit. Was heisst das? So die Haltung, Gott tut ständig und überall Wunder. Gott kann gar nicht anders als Wunder tun. Und wir müssen die Wunder nur erwarten. Die Wunder werden auch versprochen, falsche Versprechen. Hey, du musst nur genug beten, du musst nur genug glauben, du musst nur genug spenden. Ihr müsst mal sehen, was an diesen Versammlungen, wo so Wunder versprochen werden, abgeht. Wie da Kreditkarten kannst zahlen und für dein Wunder zahlen und gute Werke tun. Da stimmt etwas nicht mehr. Eine Wundergläubigkeit, wo es nur noch um Wunder geht. Es geht gar nicht mehr um Gott. Er ist gar nicht mehr im Fokus. Eine völlige Überbetonung von Wunder. Und wenn wir die Bibel anschauen, müssen wir sagen, nein, es ist nie um die Wunder gegangen. Es ist immer auf Jesus hingewiesen worden. Es ist auf Gott hingewiesen worden. Die Wunder haben eine Berechtigung gehabt, nicht in sich selbst, sondern indem sie Jesus verherrlicht haben. Und darum ist für mich so die Herausforderung oder die Frage, sollen wir heute überhaupt noch Wunder erwarten? Oder wie sollen wir mit diesen Wundern heute umgehen? Und mein Wunsch wäre, dass wir einen guten Mittelweg finden. Einen guten Mittelweg zwischen einer gesunden Skepsis, aber auch einem Glauben an einen Gott, an einen allmächtigen Gott, der ein Wunder tun kann. Es sind so beide Komponenten, die wir irgendwo berücksichtigen müssen, dass wir nicht auf einer oder auf der anderen Seite von unserem Pferd runterfallen. Wie meine ich das? Glauben. Wir haben einen grossen Gott. Wir haben einen grossen Gott, der Wunder tut. Das hat er uns bewiesen. Und ich glaube auch, dass unsere Geschichte, die wir drin leben, uns das auch beweist. Ich denke an unser ältestes Gebet. Krankengebet. Wo wir in den letzten 6 Jahren immer wieder dürfen erfahren, wie wir für Leute gebetet haben, die nachher auf uns zugekommen sind und gesagt haben, Gott hat eingegriffen. Komplett geheilt das Leiden, das wir dafür gebetet haben. Oder die gekommen sind und gesagt haben, es geht mir besser. Es entwickelt sich plötzlich zum Guten. Und es haben Leute auch schon da Zeugnis gegeben im Gottesdienst für das. Ich denke an die islamische Welt, wo wir erfahren, wie Menschen einen Traum, eine Vision haben von Isa, von Jesus und dem nachfolgen wollen. Sie können sich eine Bibel besorgen und zum Teil unter Lebensgefahr dem Jesus anfangen nachzufolgen aufgrund von einer Vision. Und Familie und Land müssen verlassen und Jesus nachfolgen. Das sind Wunder, die passieren, wo sich Gott mächtig erweist. Und ich glaube, wir dürfen auf Wunder hoffen, wir dürfen um Wunder beten. Und wir dürfen Wunder, die passieren, annehmen, wir dürfen danken, Gott loben, wir dürfen unseren Glauben stärken lassen dadurch. Zu dem wollte ich ermutigen heute Morgen. Sind wir nicht Wunderverneiner, sondern Leute, die erwarten, dass es ein Gott ist, der Wunder tut, weil er Wunder tun kann. Und auf der anderen Seite wollte ich ermutigen zu einer gesunden Skepsis. Warum? Wir haben kein Recht, Wunder einzufordern. Wir haben keine Stelle, wo es uns das Recht gibt, ein Wunder einzufordern. Wir haben Verheißungen, wo Gott uns sagt, ich werde dir da so und so beistehen in deinem Leben. Aber er hat nie versprochen, dass er das durch Wunder tut. Es wird nachher oft als Wunder erlebt. Ganz klar, ja. Gott hat sich nie verpflichtet, heute jederzeit alle möglichen Wunder zu tun. Und darum haben wir kein Recht, das einzufordern. Und darum glaube ich auch, nicht jedes Wunder, das uns als ein Wunder verkauft wird, ist eins. Ich glaube, wir sind herausgefordert, Wunder zu prüfen. Und ich weiss, dass gewisse Christen bei diesem Satz gerade schon hellhörig werden und sagen, wenn wir anfangen, Wunder zu prüfen, machen wir etwas von Wunder kaputt. Mark Twain hat mal gesagt, mit einem Frosch, wo man sie ziert, ist genau gleich wie mit einem Witz, wo man erklärt, es geht kaputt. Ich glaube nicht, dass das auf Wunder zutrifft. Ich glaube, wir dürfen Wunder, blöd gesagt, sezieren. Wir dürfen anschauen und ein Wunder prüfen. Und ein Wunder bleibt ein Wunder, auch wenn wir es prüfen. Die wunderbare Komponente, die bleibt. Das Wunder geht nicht kaputt, nur weil wir ein bisschen genauer anschauen. Was wollte ich damit sagen? Ich bin sehr persönlich, das ist mein persönliches Erleben, sehr ernüchtert über Berichte von Leuten, die sagen, wir sind auf der Straße, haben gebetet von Leuten und sind geheilt worden. Und wenn ich auf die Leute, ich bin nicht immer auf die Leute zugegangen, aber wenn ich auf so Leute zugegangen bin und nachher gefragt habe, ich würde gerne die Person kennenlernen, die da geheilt worden ist. Ich meine, das ist ja nur über 1-2 Ecken, das müsste sich ja einen Kontakt herstellen lassen. Ich will ermutigt werden durch das Wunder und gemeint auch. Meistens, nicht immer, meistens ist es so rausgekommen, dass es geheiss hat, ja, weisst du, es ist jetzt doch nicht so eindeutig, die Heilung, und es braucht halt noch ein bisschen Zeit, oder es hat sich einfach keinen Kontakt ergeben. Und meine Erfahrung zeigt, oft wird etwas als ein Wunder aufgespielt und hochstilisiert, obwohl gar kein Wunder passiert ist. Und das finde ich so schade. Gott hat es doch nicht nötig, dass wir etwas als Wunder verkaufen, das keins ist. Aber lasst uns dort von Wunder reden, wo wirklich ein Wunder passiert ist. Und darum, mein Vorschlag, ich möchte das nicht übernehmen, aber mein Vorschlag, wie wir das Wunder prüfen können, anschauen, ist es wirklich außergewöhnlich, was passiert ist. Da kommen wir im Bereich der Subjektivität, oder? Aber ich nenne jetzt so ein Klischee, oder? Wenn ich davor als Pastor bin und sage, ah, Gott hat mir gezeigt, heute Morgen ist jemand da drin, der hat Kopfweh. Komm dafür und ich will für dich beten. Und das, wenn da wirklich jemand kommt, der Kopfweh hat, boah, ein Wunder, Gott hat zum Benni geredet. Und ich sage, Leute, das ist Psychologie. Da sind maximum 80 Leute da rein. Die Chance ist so gross, dass jemand mit Kopfweh da rein hockt. Das ist kein Wunder. Aber, um es vom Lächerlichen auch noch in ein wahres Wunder reinzubringen, wenn ein Pastor morgen da steht und sagt, Gott hat mir aufs Herz gesagt, da innen ist jemand, der Migräne hat. Seit Tagen, seit 2-3 Wochen kämpft die Person mit Migräne. Wäre heute fast nicht da gekommen, weil sie so stark Kopfweh hat. Und Gott hat ihr gesagt, geh gleich in den Gottesdienst. Und die Person nachher führen kommt, für das ist die Chance einiges kleiner. Wisst ihr, was ich aussagen will? Ich will nicht pauschal verurteilen. Gott heilt Leute auf der Straße. Gott heilt durch Gottesdienste, wo er jemandem aufs Herz legt, die und die Person ist da, betet für die. Aber lasst uns nicht Wunder produzieren, die keine sind. Ist es wirklich außergewöhnlich oder nicht? Geht es korrekt zu und her? Benny Hinn und Konsorten. Was man da an Geschichten hört, was da initiiert worden ist. Angebliche Fake-Kranke, die dann aus dem Rollstuhl ausgestanden sind und davon gelaufen sind. Oder dass die Klimalage in dem Moment muss aufgedreht werden, wo er sagt, der Heilige Geist ist unter uns und er spürt den Heiligen Geist und dann kommt der kalte Luftzug und so. Und das hat man herausgefunden, dass es so war. Und ich muss sagen, Leute, lasst uns bitte auch irgendwo auf dem Boden der Rationalität bleiben und nicht einfach alles glauben, sondern auch prüfen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wer steht im Mittelpunkt? Ein Wunder, das Gott verherrlicht. Es gibt viele Wunderberichte im Internet, die können wir ja nicht wirklich prüfen. Doch, es gibt manchmal nachher einen Journalist, der dem nachgegangen ist, da findet man durchaus eine Webseite, die Wunder nachher wieder aufhebt, die sagt, hey Leute, vergessen es, das stimmt nicht, was passiert ist. Aber wer wird verherrlicht? Für mich eines der wichtigsten Merkmale, wenn durch ein Wunder Gott verherrlicht wird, man in die Anbetung geführt wird, dann traue ich dem schon mal sehr viel zu, dass es wirklich ein Wunder ist und kann mit einstimmen in das Lob. Wenn ich spüre, dass es nur darum geht, wow, wir haben das Wunder erlebt und wie cool das Wunder, und wenn plötzlich das Wunder im Mittelpunkt steht, oder wenn die Person, die das Wunder gewirkt hat oder das Wunder erlebt hat, im Mittelpunkt steht, dann stimmt etwas nicht mehr. Das wären so mögliche Kriterien, wie man ein Wunder kann prüfen kann. Und jetzt habe ich auf der Skepsis-Seite fast länger gemacht als der Glaubensseite, darum höre ich auf. Und schließe mit einem Zitat von Eric Metaxas, der hat Dietrich Bonhoeffer Biografie geschrieben, von dort her ist er ein Begriff, hat aber auch ein Buch über Wunder geschrieben. Und ich finde, das ist ein guter Leitsatz. Der seriöse Fragesteller sollte uns stets willkommen sein. Der Naivling, der unbesehen alles glaubt, und der Zyniker, der von vornherein alles ablehnt, nicht. Ist für mich ein guter Leitsatz. Einfach alles im Vorhinein ablehnen oder alles einfach glauben, unbesehen, ist nicht unbedingt weise. Aber ein seriöser Fragesteller, der ermutigt werden durch Wunder, weil er glaubt, dass wir einen Gott haben, der Wunder tut, der sollte uns stets willkommen sein. Ich möchte darum zu zwei Sachen aufrufen heute Morgen. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Glaubst du noch an Wunder? Glaubst du, dass Gott Wunder tun kann? Hoffst du auf Wunder? Bettest du auch für Wunder in deinem Leben, dort, wo du herausgefordert bist? Und auf der anderen Seite, wo die herausfordern, bist du auch bereit, Wunder zu prüfen? Und nicht einfach alles nur als ein Wunder anzunehmen, nur weil es gerade am ersten Moment das Wunder daherkommt. Bist du bereit, ein Leben im Vertrauen auf Jesus zu führen, auch wenn du bis an dein Lebensende kein Wunder würdest erfahren? Was ist die Grundlage von deinem Glauben? Beziehung zu Jesus, das Leben mit ihm oder dass du immer Wunder musst erleben. Und in dem Sinn habe ich die Predigt nicht mit dem Titel überschrieben, glaubst du noch an Wunder, sondern glaubst du noch an Wunder oder vertraust du schon auf Gott? Ganz eine feine Änderung. Uns soll es nicht um Wunder gehen. Auch wenn wir einen Gott haben, der Wunder tut, aber unser Fokus sind nicht Wunder. Unser Fokus ist der Gott, der wunderbar ist und sich in Wunder kann offenbaren. Und die Wunder führen uns wiederum in das Vertrauen zu Gott. Vertraust du schon auf Gott? Ich werde die Predigt beenden mit einer Reaktionszeit, wo ihr die Möglichkeit habt zu reagieren. Es wird untermalt sein mit einem kleinen Musikteppich. Ich werde euch herausfordern, ins Gebet zu gehen. Ihr dürft das für euch persönlich machen. Oder wenn ihr sagt, nein, ich hocke gerade mit jemandem zusammen, ich will mit dieser Person zusammen beten, dürft ihr auch, gar kein Problem. Darum auch der Soundteppich, dass die Gebete nicht stören und nicht so laut daherkommen. Kommen wir in dieser Erwartung zu Gott, dass Gott in unserem Leben will und kann wirken. Mögliche Beispiele, VIPs. Beten wir für die VIPs, die Gott uns schon aufs Herz gelegt hat, dass Gott eingreift in diesem Leben und die Menschen Gott dürfen kennenlernen. Nutzen wir die Zeit. Ein Gott, der sich uns offenbart hat, dass er sich doch auch unseren Freunden darf offenbaren. Vielleicht stehst du persönlich auch in einer mega schwierigen Situation. Ich sehe Leute dahinter, die sind in einer schwierigen Situation, gesundheitlich. Dann bete für die Situation, dass Gott eingreift und sich verherrlicht. Du hast es bis jetzt noch nicht erlebt, aber es kann noch passieren. Also beten wir doch auch für das. Leute, die da reinhocken, die finanzielle Herausforderungen haben oder andere Nöte und Leiden, nutzen wir die Zeit vor dem Gott, der alles tun kann. einzustehen für die Nöte und die Wünsche, die er uns aufs Herz gelegt hat oder die wir erleben im Moment. Und ich werde die Zeit nachher abschließen mit einem Gebet.